Wenn Liebe wehtut. Herzlich willkommen beim Podcast über die Schattenseiten der wohl eigentlich schönsten Sache der Welt. Tiefgründig, emotional und echt. Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr da seid, denn heute erwartet euch mal wieder eine wirklich, wirklich tolle Folge mit so vielen wertvollen Gedanken und Impulsen und das nicht nur von mir. Bevor es aber losgeht, wollte ich euch, also für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, nochmal von meinem neuen Instagram-Account erzählen, den es jetzt endlich begleitend zum Podcast gibt. Hier poste ich täglich Gedanken und Impulse, die dich unter anderem daran erinnern sollen, wie wertvoll du bist und warum du nur gesunde und glückliche Beziehungen in deinem Leben verdienst. Falls du also auch gerne kleine tägliche Reminder bekommen möchtest oder ja, dich mit mir und anderen austauschen willst, dann folge mir doch gerne unter wennliebewehtut_podcast. Ich packe den Link natürlich auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Und natürlich darfst du mir da auch gerne ganz persönlich schreiben, aber bitte, bitte sei mir nicht böse, wenn die Antwort aktuell ein wenig länger dauert. Ich verspreche aber wirklich, jede Nachricht zu beantworten. So, jetzt möchte ich aber zum wichtigsten Teil heute kommen. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, denn ich habe heute einen für mich ganz besonderen Gast hier. Sandy Messier ist eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen. Sie schreibt sowohl Thriller, aber auch ganz tolle Romane, in denen sie unter anderem ihre eigenen negativen Beziehungserfahrungen thematisiert und ja, damit auch verarbeitet. Sie selbst hatte auch eine narzisstische Beziehung und sie gibt auf eine unglaublich charmante Art und Weise auch Tipps, um sich selbst weiterzuentwickeln und zu verändern. Ich habe alle ihre Bücher gelesen und mich in so vielem wiedererkannt und ganz viel wertvolle Tipps für mich mitgenommen. Ein Satz, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist und mich wirklich täglich begleitet, ist eigentlich kein Satz, sondern vielmehr eine Frage. Und die Frage lautet: Wie geht es leicht? Die hilft mir in allen möglichen Lebenssituationen. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Ich wollte wieder so ein bisschen mit dem Joggen anfangen und ich habe aber die ganze Zeit nur diese riesen Anstrengung gesehen und die Strecke vor mir. Ich dachte natürlich gleich, ich muss wieder hier 5 oder 10 Kilometer laufen und ich habe den inneren Schweinehund einfach nicht überwinden können. Dann habe ich mich gefragt, okay Jenny, wie geht es leicht? Und dann habe ich überlegt und dann dachte ich, naja, ich könnte ja erstmal mit 1 Kilometer zufrieden sein und den Rest dann einfach spazieren oder ich könnte einen Teil joggen und wenn ich nicht mehr kann, dann ein paar Meter gehen. Oder ich könnte schon mal meine Jogging-Schuhe anziehen und statt zu joggen einfach schneller spazieren. Ich glaube, ihr habt das Konzept verstanden und ich werde Sandy auf jeden Fall gleich selbst nochmal fragen, wie sie auf die Frage gekommen ist und wie sie sie in ihrem Leben einsetzt. Ich hätte echt niemals gedacht, dass sie wirklich Zeit und Lust hat, mit mir über die Schattenseiten der Liebe, sogar über ihre ganz eigenen Erfahrungen zu sprechen. Aber ja, jetzt ist sie tatsächlich hier. Hallo Sandy, so schön, dass du hier bist, wirklich.
Ja, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
Ich habe ja im Intro schon ganz viel von dir geschwärmt, aber vielleicht magst du einfach dich selbst nochmal kurz vorstellen.
Okay, also ich bin Sandy Messier und schreibe unter dem Namen Psychothriller. Und ich bin Jule Pieper und schreibe unter dem Namen, ja, so eine Mischung aus Ratgeber und Romane. Man kann es Inspirationsroman, Motivationsroman nennen. Es ist irgendwie eine Mischung aus Bridget Jones und Kaffee am Rande der Welt und geht um Persönlichkeitsentwicklung. Und ich schreibe und auch Spiritualität ein bisschen. Und ich bin im Buchmarketing-Magiekurs nicht Teilnehmerin, sondern Coach inzwischen, genau. Und gebe halt Buchmarketing-Tipps ganz viel in verschiedenen Formen. Also das alles drei, würde ich sagen, bin ich. Und ich habe mich aus einem Burnout heraus damals selbstständig gemacht. Und ich bin Self-Publisherin. Also ich verlege meine Bücher selbst.
Wie kommt es jetzt, dass man auf der einen Seite Romane schreibt und auf der anderen Seite Thriller? Das muss ich jetzt direkt mal fragen, weil das ist ja eigentlich ja eher ungewöhnlich, würde ich sagen. Oder ist es das überhaupt? Ist es ungewöhnlich?
Weiß ich gar nicht so genau. Also ich lerne immer mehr Leute. Also das kann jetzt natürlich sein, du ziehst ja die Leute an, die so sind wie du. Das heißt, ich lerne immer mehr Leute kennen, die das auch tun. Also es gibt zum Beispiel die Amelie Melanie Opalka, die schreibt auch so Bundeswehrromane, Thriller und auch Persönlichkeitsentwicklung. Also das ist gibt's. Oder ich kenne jetzt auch eine andere, die hat Persönlichkeitsentwicklung gemacht und geht jetzt in die Thriller-Richtung. Also andersrum, als es bei mir war. Das heißt, ich höre das jetzt eigentlich schon öfter mal, okay. Weiß aber nicht, ob das jetzt meine selektive Wahrnehmung ist. Genau. Ja, und warum es bei mir so ist, ich wollte schon immer Thriller-Schriftstellerin werden, weil ich das gesuchtet habe, seitdem ich, also nicht denken kann, aber so ungefähr mit so jugendlichen Jahren fing das an. Ich habe damals schon Ärger bekommen von meiner Klassenlehrerin, weil ich zu früh die Bücher von meiner Mama gelesen habe. Und deswegen kam für mich auch nie was anderes in Frage. Und in der Zeit hatte ich ja gerade meinen ersten Burnout und ganz viel Therapie und habe quasi ganz viel gelernt über Persönlichkeitsentwicklung. Und so fing das Ganze alles an. Und ich hatte, nachdem ich in der Reha 6 Wochen lang war, gemerkt, dass ich nicht mehr Thriller schreiben kann, weil ich mich so viel mit meinen Ängsten auseinandergesetzt hatte in der Reha, dass ich darauf einfach keine Lust mehr hatte und dass ich einfach meine fröhliche, lustige Seite wieder rauslassen wollte. Und dann war das nie, dass ich das Ziel hatte, jetzt was anderes zu schreiben, sondern ich hatte einfach Bock, irgendwas zu schreiben, was mir Spaß macht, was mir Lust bringt und was gerade raus will. Und daraus entstand das.
Was ist denn einfacher für dich gerade, also einen Thriller zu schreiben? Also du schreibst ja gerade parallel beides. Und was würdest du sagen, geht dir leichter von der Hand?
Also aktuell ist es tatsächlich, dass mir die Jule Pieper Bücher leichter fallen. Und ich glaube, das ist so, ich brauche schon diesen Wechsel. Also mal möchte ich diese, ich sag jetzt mal, diese angeblichen schlechten Gefühle, so wie Wut, Trauer, Enttäuschung, all diese Sachen, die lasse ich gerne manchmal einfach in Form von Thrillern raus und auch um mich mit meinen ganzen Ängsten zu befassen. Ne? Also da arbeite ich viel auf. Mhm. Gleichzeitig habe ich dann auch wieder Phasen, da scheint mir die Sonne aus dem Po und da, ja, möchte ich diesen Teil von mir einfach ausleben. Und aktuell ist mein Leben echt cool und ich habe mal keine Krise. Und deswegen fallen mir diese Bücher halt eben auch sehr viel leichter.
Lustigerweise glaube ich, zumindest was ich über dich gelesen habe und wenn ich davon ausgehe, dass so ein bisschen Jule Pieper in dir steckt, haben wir sogar gemeinsam, dass du, glaube ich, auch in der Kanzlei gearbeitet hast, oder? Ja, weil, also als ich das Jule Pieper Buch gelesen habe, ich habe das so gefühlt, ich habe mich da so wiedererkannt und ja, ich habe mich da die ganze Zeit gefragt, wie viel Jule steckt eigentlich in dir? Oder vielleicht, ich meine, viele haben ja das Buch gar nicht gelesen, vielleicht willst du mal ganz grob sagen, worum es in dem Buch geht?
Ja, also im Buch deines Lebens, da ist eine Protagonistin, die ist einfach so abgeturnt von ihrem Leben. Also die hat einfach keinen Bock auf gar nichts und die rennt durch die Welt und meckert die ganze Zeit. Also viele mögen sie am Anfang gar nicht, bis sie meistens selbst begreifen, oh, vielleicht bin ich gar nicht so viel anders. Also der Job ist scheiße, der Freund ist scheiße, die Mitbewohnerin, die nervt so hart. Also es ist einfach alles zum Kotzen. Und die findet an einem Tag, an dem die wieder sehr frustriert nach Hause kam, findet sie einen Ratgeber und der heißt Das Buch deines Lebens und sie denkt sich, also sie denkt nicht mal viel, sie macht dann einfach dieses Buch auf oder beziehungsweise lädt sich das als E-Book runter und fängt dann an, die erste Lektion zu lesen und einfach direkt umzusetzen. Und das Ding ist, dass man sie dann begleiten kann in den Büchern, also es gibt ja noch mehrere Teile, wie sie die Lektion macht und man kann halt sehen, wie schwer das ist und dass es eben nicht so in vielen Ratgebern heißt, es macht einfach das und dann bist du glücklich. Und man sieht bei Jule, wenn man das macht, dann ist man nicht gleich glücklich, sondern dann hat man Angst, dann muss man sich von Leuten trennen oder die Leute trennen sich von einem, alles verändert sich und es ist halt super schwer, die Frage, wer bin ich, wo will ich hin? Und das kann auch total schön sein, weil das Leben einen ja dann extrem belohnt und man in die richtige Richtung geht, aber es macht so viel Angst. Und das habe ich durchlebt und ich glaube, dieses Buch habe ich damals quasi, hat mein Ich, was schon viel weiter war, meinem damaligen Ich geschrieben, weil ich dieses Buch einfach damals so sehr gebraucht hätte, weil ich einfach verzweifelt war und ja, ich ja dann quasi durch den Burnout gerettet wurde, aber muss ja nicht sein. Also ich hätte lieber einfach ein Buch gelesen und gesehen, wie man vielleicht Dinge verändern kann. Und ja, das ist halt im Buch.
Wie kommt es eigentlich, dass du als Jule Pieper die Ratgeber und Romane schreibst und unter deinem richtigen Namen sozusagen die Thriller? Also war das bewusst so gewählt?
Ja, also mir wurde einfach von Marketing-Experten geraten, dass man, wenn man in zwei so unterschiedlichen Genres schreibt, dann ist es, als würde man zwei verschiedene Marken aufbauen. Und dann ist es eigentlich besser, wenn man das voneinander trennt, weil Leser sind in der Regel faul. Und wenn die halt sehen, Sandy Messier bringt ein neues Buch raus, dann gucken die ganz oft gar nicht sich das Cover an, was eigentlich selbsterklärend sein sollte, sondern dann laden sie sich das runter und dann sehen die nach Psychos, anstatt ein Psychothriller nachher Jule Pieper. Und dann sind sie frustriert und schreiben schlechte Rezensionen. Und so wurde mir gesagt, soll ich das einfach handhaben? Und ich bin damit sehr gut gefahren. Also für mich ist das gut so.
Okay.
Ja, genau.
In deinen Büchern, also ich habe festgestellt, sogar in den Thrillern ist man immer wieder so ein bisschen mit ja, negativen Beziehungsdynamiken konfrontiert. Hat das einen Grund?
Also, deswegen bin ich hier. Das sind
Ja.
also ein paar Geschichten. Ja, genau. Bei mir war es halt auch so, dass ich ein nicht so gutes Beziehungsmodell vorgelebt bekommen habe. Und das hat sich über viele Jahre hinweg sehr gezeigt in meinen Beziehungen. Also, genau, ich habe viel schlechte, was heißt schlechte? Jede Erfahrung ist auch eine gute Erfahrung. Also, ich habe aus jeder Erfahrung auch was gelernt. Ich habe viele Erfahrungen gemacht, die mir einfach sehr viel Kummer gebracht haben. Und das ist quasi der Grund. In den Thrillern kann ich das halt gut verarbeiten. Und in den Jule Pieper-Romanen zeige ich halt eher so, eigentlich würde ich jetzt mal sagen, so dieses danach, dieses wieder aufbauen. Also Thriller ist so, okay, mir geht's scheiße. Und Jule Pieper ist so, ja, okay, jetzt machen wir mal das Beste draus, obwohl wir gar keinen Bock drauf haben.
Was war denn so dein persönliches Buch deines Lebens? Also, was würdest du sagen, war so das, was dich ja in das danach gebracht hat, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich bin jetzt für mich, würde ich sagen, geheilt?
Also geheilt bin ich, glaube ich, nie in dem Sinne. Also klar, ich glaube, liebestechnisch bin ich jetzt inzwischen top aufgestellt. Das hat auch gedauert. Nur geheilt an sich, also ich glaube, wir durchlaufen immer im Leben irgendwelche Prozesse. Jetzt habe ich gerade die nächste Scheiße am Hacken mit anderer Art von Menschen, was jetzt nicht mehr die Liebe ist. Aber irgendwas kommt ja immer, um dich halt ja weiterzubringen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, wichtigstes Buch, eigentlich sind es zwei. Das eine ist beim Thriller. Und das andere ist Jule Pieper. Und ja, wenn ich entscheiden müsste, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde das Weihnachtswunder deines Lebens nehmen, weil da zeige ich habe eine sehr schwere Narzissmuserfahrung hinter mir. Ich hatte einen Traummann, der in meine Wohnung gezogen ist, sehr schnell und dann noch schneller zum Albtraum wurde. Und ich habe es nicht geschafft, ihn auf die Straße zu setzen, zumal er auch wusste, wo ich wohne. Also es hätte jetzt auch nicht so viel gebracht. Und das war eine sehr, sehr schwere Zeit, wo ich auch fast meine Selbstständigkeit quasi mit wieder ruiniert hätte. Und da dann wieder von vorn anzufangen, weil ich habe daraufhin meine Wohnung aufgeben dürfen nach 16 Jahren. Es war ein extrem schwerer Prozess, weil es quasi meine Wohnung war fast noch alles, was ich noch von meinem alten Leben hatte. Und gleichzeitig als Autorin, Self-Publisherin, die in Berlin zu Corona-Zeiten eine Wohnung sucht, war auch schwierig. Also ich habe dann einfach losgelassen und die Wohnung und wusste nicht, ob ich jemals wieder irgendwo wie was bekomme. Und das war eine extrem herausfordernde Zeit, in der ich auch sehr gewachsen bin und sehr viel heilen durfte. Ich war dann erst mal 3 Monate auf Teneriffa, weil das so meine Insel ist, wo ich halt dann immer gesund werde und heile. Hast du ja dann
Ja,
gelesen.
habe ich.
Und
War die Mama auch dabei oder ist das dann die Fiktion sozusagen?
Meine Mama war teilweise, also ich war schon dreimal auf Teneriffa und meine
Ah,
Mama war beim
okay.
zweiten Mal dabei und jetzt
Okay.
fahren wir in ein paar Tagen, also in 2, 3 Wochen fahren wir ein viertes Mal quasi. Also sie,
Ah,
das war
okay.
vierter.
Okay.
Nee, aber die 3 Monate, die ich da war, die habe ich da einfach wirklich gelebt. Ich hatte ja keine Wohnung mehr und natürlich konnte ich das auch machen hier direkt am Meer, weil wenn jetzt wieder Lockdown ist, ich habe wenigstens Meer vor der Tür. Jedenfalls beim Weihnachtswunder meines Lebens. Da geht es darum, wie eine Frau nach einer narzisstischen, schwierigen Beziehung, wo sie auch alles verloren und ruiniert hat und sie sogar noch mit Schulden und so, wo die dann einfach wieder bei ihrer Mama sitzt und von vorn anfangen muss. Und ich meine, ich habe auch ja, also es war Gott sei Dank nicht viel Zeit, aber ich habe ja auch, nachdem ich diese Wohnung nicht hatte, hatte ich quasi nur noch 1 Monat in Deutschland. Und davon habe ich auch 2 bei Mama gewohnt. Und als ich zurückkam, auch erstmal, bis ich dann zum Glück die neue Wohnung hatte. Das heißt, ich kann das sehr verstehen, was sie durchlebt. Und auch dieses Ganze, ich habe keine Kraft mehr und schon wieder von vorne anfangen, weil die letzte Krise war jetzt nicht so viele Jahre her. Und dass mir das auch passiert ist, dass ich da wirklich drauf reingefallen bin und also diese ganzen, die Scham und Selbstvorwürfe und diese finanzielle Angst, die man die ganze Zeit hat. Und ich glaube, deswegen, da steckt am meisten in mir drin und das ist mir auch so wichtig, dass das viele Leute lesen, die eben auch am Ende sind, dass sie wissen, sie sind nicht allein und so könnte man vielleicht sich ein bisschen Heilung verschaffen.
Ich habe natürlich ganz viel mit Menschen zu tun, die entweder in toxischen Beziehungen oder auch narzisstischen Beziehungen sind. Und ja, die beschreiben auch immer wieder, dass sie rational begreifen, dass das ihnen nicht gut tut und dass das absolut in die falsche Richtung läuft. Aber sie können trotzdem nicht gehen. Was denkst du, woran das liegt? Also du hast es ja selbst erlebt und für viele ist es nicht verständlich, die sagen, hey, wenn der so zu dir ist, dann geh doch. Aber wie kann man den Menschen erklären, dass das eben nicht geht?
Also das war mein großes Problem tatsächlich. Ich habe logisch verstanden, dass ich ihm vor die Tür sitzen muss oder dass ich ihm die Wohnung verlassen muss. Aber ich wusste nicht, wie. Ich habe es nicht. Die Leute haben halt einfach nur gesagt, du musst ihn vor die Tür setzen. Aber das hat mir nicht geholfen. Da habe ich tausende von Büchern gelesen und eigentlich stand trotzdem, da stand zum Glück, in manchen stand irgendwie drin, dass man sich vorbereiten darf und dass man den Narzissten das vorher nicht ankündigen darf. Das war eine gute Vorbereitung für mich. Aber das hat mir alles nicht wirklich geholfen, weil ich nicht wusste, wie ich es umsetzen sollte. Und dann habe ich wirklich, ich habe alles gelesen. Ich habe von Hilfe für Opfer für Narzissten, von der Arti, den YouTube-Kanal rauf und runter geguckt, um erstmal zu begreifen, ah, okay, das ist alles Masche. Das hat mir geholfen, weil dadurch, dass ich verstanden habe, dass die Masche ist, konnte ich dann irgendwann, ah, okay, und jetzt das, ah, und jetzt kommt bestimmt gleich das und dann kam das. Und dann habe ich quasi diese Taktik dahinter erkannt. Und das hat ein Teil von mir gebraucht, um das zu erkennen und einfach das für mich in dem Fall mal so abzutrennen, so von wegen, okay, das ist jetzt alles einfach nur, das ist einfach nur Methode. Und dann hatte ich Therapie für Angehörige von Suchtkranken. Und die Frau hat zu mir gesagt, Frau Messier, wissen Sie, wie viele Frauen hier nach 30 Jahren immer noch sitzen und sagen, sie denken, es wird alles besser und so und haben Hoffnung und sonst was? Und habe ich nur daran gedacht, wie lange meine Mama eigentlich damals ausgehalten hat und habe gedacht, nee, ich will das nicht. Und dann hat die gesagt, passen Sie auf, Sie machen sich jetzt ein Datum. Sie setzen sich jetzt ein Datum und treffen eine Entscheidung. Sie schreiben sich auf, wie Sie es gerne hätten, wie es jetzt ist. Und dann gucken Sie bei diesem Datum, wie ist der Ist-Zustand und inwiefern haben Sie sich von Ihrer Wunschvorstellung vielleicht sogar noch mehr entfernt. Und ich dachte so, okay, ich kann das nicht jetzt gleich machen. Ich will ihm ein bisschen Zeit geben. Vielleicht ändert er sich ja noch, bla bla, das Übliche, was man sich so einredet. Aber es darf auch nicht zu lange sein, weil ich meine, mein Business ist schon komplett. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Also es ist halt einfach Brainfuck, so, ne? Und dann habe ich meine Freunde um Rat gebeten, ob die mir einen Termin sagen können. Und dann habe ich das einfach gemacht, was die gesagt haben. Also die haben dann irgendwie noch was vorgeschlagen. Da habe ich gesagt, nee, das Geburtstag, das kann ich nicht. Und ja, dann war ich tatsächlich kurz vorher noch wandern und habe Kinder gesehen, die voller Freude mit ihrem Papa draußen in der Natur Fußball spielen. Und ich dachte so, das will ich. Und diese Zukunft kann ich mit diesem Mann niemals haben. Egal, ob er sich bessert, 3 Schritte vor, 3 Schritte zurück. Ich werde diese Zukunft niemals mit einem Mann haben können, also mit diesem Mann haben können. Egal, wie jetzt alles andere ist. Und dann bin ich zurückgekommen und habe innerlich anscheinend eine Entscheidung getroffen. Und dann hat tatsächlich, da weiß ich nicht, inwiefern deine HörerInnen auch spirituell angehaucht sind, ich habe eine Reiki-Meisterin. Ich bin ja selbst auch Reiki-Meisterin und ich habe eine auf dem Weg dahin. Und bei mir war das so, dass ich das zum Beispiel nicht konnte, weil ich gefühlt habe, was er gefühlt hat. Das heißt, ich lag in meinem Bett und wusste, wann ist er wach, wann kommt er gleich zu mir und wann ist er in welcher Stimmung. Kommt er zu mir, um Schlung zu machen, um mich zurückzuwollen oder um mir zu zeigen, dass er jetzt sein Leben im Griff hat und mich nicht mehr braucht. Also welche Phase haben wir jetzt wieder? Mhm. Ich habe die in meinem Bauch gefühlt. Und wie willst du jemanden vor die Tür setzen, der dann wirklich total in Panik ausritt, heult und schreit und was weiß ich. Und dann habe ich tatsächlich mir von meiner Reiki-Meisterin Hilfe geholt. Und ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, ehrlicherweise. Aber sie hat dafür gesorgt, dass ich das nicht mehr so fühle.
Mhm. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was Reiki bedeutet?
Ja, Reiki ist Energieheilung. Mit Reiki kann man, also es klingt immer ein bisschen nach Hokuspokus, aber es wird immer mehr in der Wissenschaft auch anerkannt, und auch immer mehr auch in der Medizin verwendet. Also mit Reiki kann man einfach äußerliche Sachen heilen, also Kopfschmerzen gehen super easy weg oder auch innerliche Sachen auflösen. Es gibt ja diese Theorie, dass jedes körperliche Symptom ja einen seelischen Ursprung hat. Genau. Genau, meine Reiki-Meisterin hat, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber die hat dafür gesorgt, dass ich das nicht mehr von ihm fühle. Und nachdem ich diese Behandlung von ihr hatte, bin ich nach Hause gekommen und da lag er in der Wanne und hat laut gestöhnt. Es ging durch die ganze Wohnung und wie schlecht es ihm ging und er hat geheult und gestöhnt. Und ich dachte nur so, das nervt mich jetzt. Ich gehe jetzt Dessous shoppen für mein Date. Also wir waren da schon getrennt. Und das war, ich weiß, das klingt jetzt total hart und das klingt auch richtig scheiße, aber es war für mich, ich habe das gefeiert. Das war für mich so ein Schritt, weil ich kann nichts dafür. Das so einfach so richtig dann zu fühlen und zu begreifen. Und das war für mich, ach, das war so ein Meilenstein. Und dann war das tatsächlich echt ein so ein Moment. Da ist er von heute auf morgen wieder ausgerastet, habe mich wieder stundenlang angeschrien und ich bin dann wieder nicht weggekommen und wollte eigentlich eine Freundin nach Ewigkeiten besuchen, die ich ja, weiß ja, bei Narzissten schafft man es ja nie, seine Freunde zu sehen, weil irgendwas ist immer. Und dann saß ich in der Bahn und ich habe einfach geheult und geheult und geheult. Ich konnte nicht mehr. Ich habe eine Notfallnummer angerufen. Die haben gesagt, ich soll zur Sprechstunde um Dienstag um sonst was Uhr anrufen, wo du wieder dachtest, ey, du bist hier einfach so, wenn du Hilfe brauchst, das ist. Und dann bin ich bei denen angekommen. Und ihren Freund habe ich nur einmal Jahre zuvor gesehen und er so, hey, na, wie geht's? Und ich so, und habe so geheult. Und dann habe ich gesagt, das sagen die Leute immer alle, vielleicht geht's dir noch nicht schlecht genug. Ich habe das immer richtig kacke gefunden, wenn das Leute gesagt haben. Und ich habe gesagt, ich glaube, mir geht's jetzt schlecht genug. Es geht jetzt keinen Schritt mehr weiter. Wenn ich jetzt auch nur einen Schritt, dann gehe ich in die Klinik. Und wenn ich in die Klinik gehe, dann ist der ganze Traum mit Schriftstellerin, den ich mir hart aufgebaut habe, einfach so weg. Für nichts. Und dann habe ich gesagt, ich brauche Hilfe, ich kann es nicht allein. Und dann hat er mir innerhalb von 2 Stunden oder so organisiert, dass er am nächsten Tag heimlich meine Sachen abholt, also wenigstens die wichtigsten. Ich hatte 2 Koffer und dann ein paar Sachen, die ich für die Arbeit brauchte. Und eine Wohnung. Und das ging dann alles. Da hatte ich so eine Nacht mit Todesangst, weil ich nicht wusste, wenn jetzt er feststellt, dass ich hier gerade packe und ausziehen will, dann habe ich richtig verloren. Also wirklich, es war eine ganz, ganz schlimme Nacht. Aber am nächsten Tag kam dann quasi der besagte Kumpel mit seinen ganzen Arbeitskollegen. Die haben meine ganzen Sachen abgeholt und dann war ich weg. Und ja, deswegen, was war die eine Sache? Ich habe das alles gebraucht. Ich habe erst die Theorie verbraucht. Dann diese Therapie für Angehörige mit dem Datum, mit dem nochmal aufschreiben, wie ist der Ist-Zustand und wo will ich hin. Diese Wanderung vielleicht auch noch mit dem, guck mal, das wirst du nie haben, aber das wolltest du eigentlich immer. Diese spirituelle Hilfe und dann die Freunde.
Würdest du sagen, dass du einen guten Selbstwert hast?
Ja, und das war so komisch. Also, weil ich habe zum Glück mit der Selbstliebe-Geschichte angefangen. Und ich glaube am Ende, also ich habe mich lange gefragt, warum, jetzt habe ich doch Selbstliebe gelernt und dann passiert mir das. Und ich glaube, rückblickend betrachtet, weil ich so viel schon, so weit schon war mit dem Thema Selbstliebe, habe ich es rückblickend betrachtet sehr schnell rausgeschafft. Weil ich war auch in Selbsthilfegruppen für Narzissmusopfer und diese Leute, die saßen da jahrelang in ihren Beziehungen fest. Jahrelang. Ich habe gesehen, dass ich glaube, weil ich mich so sehr selbst liebe und weil ich auch so tolle Freunde habe und auch weil ich diesen Traum hatte, den ich mir erarbeitet habe, habe ich es schneller rausgeschafft als, ich sage jetzt mal, die meisten.
Ja, ich glaube, das ist ein großes Problem, wenn man nichts hat, was einen sonst auffängt, weil dann ist es nämlich auch noch die Angst, alleine zu sein. Da ist was, da ist im Prinzip nichts. Da ist einfach nur noch mein eigen, also das Leben, das ich zwar nebenbei habe, aber dieser Mensch ist ja sozusagen die größte Konstante. Und wenn ich nichts anderes habe, dann macht es das natürlich noch schwieriger, absolut.
Genau, und es ist ja das Ding. Also bei mir zum Beispiel konnte er nicht an die Freunde ran. Ich weiß ja, bei ganz vielen wurde Freunde, Familie, alles genommen. Das hat bei mir nicht funktioniert. Eine Weile lang hat er mich sehr abgeschottet von meinen Freunden, aber ich gebe auf die alles. Und er hat auch versucht, die schlecht zu reden oder so. Aber meine Freunde, also ich gebe alles für die und die geben alles für mich und das weiß ich. Also das Gute war, ich habe da zum Beispiel eine Freundin immer wieder angerufen und habe erzählt, was passiert ist. Und ich habe sie gefragt, bin ich verrückt? bin ich ein schlechter Mensch? Ich wusste es einfach nicht mehr. Und das Gute ist dadurch, dass ich halt Freunde noch hatte und wenn ich mal wieder bei denen war, dann habe ich gesehen, was eigentlich die Realität ist oder früher war oder sein kann und wie anders sie ist von dem, was ich zu Hause immer wieder erfahre und eingeredet bekomme.
Ja, mir ging es auch immer so. Ich habe immer gesagt, was stimmt mit mir nicht? Also, was ist hier los? Und, oder ja, ich dachte immer, ich muss mich noch mehr anpassen. Ich muss mich noch mehr verändern, dass ich diese Beziehung irgendwie haben kann, ne? Und ich fand das auch so witzig. Ich war auch in einer Selbsthilfegruppe und die sprechen ja immer von Runden. Also, wie viele Runden willst du noch drehen, ne? Immer dieses On-Off, On-Off. Wie war das bei dir? Also, war das eher dauerhaft schlecht oder gab es auch diesen On-Off-Charakter?
Also wir hatten erst eine Fernbeziehung, deswegen habe ich sehr vieles erst nicht so mitbekommen. Es war schon immer ein bisschen, manche Sachen waren schon komisch, habe ich halt abgetan mit, er hat gerade Probleme und habe halt Helfersyndrom. Und ich dachte so, okay, bei mir war es ja auch so, ich hatte ja den Burnout und ich weiß ja, wie es ist, bla bla. Kriegen wir alles hin. Und dann war auch immer die Bereitschaft da, er holt sich Hilfe. Und dann, ja, anfangs waren Dinge nicht gegen mich gerichtet. Wobei ich ganz ehrlich sage, rückblickend betrachtet, war schon bei der zweiten Verabredung eine Sache, die ich total strange fand, die ich mir eingeredet habe, die ist nicht so. Aber gut, wir waren zusammen.
Ah, Moment, jetzt will ich wissen, was die Sache war. Was ist die Red Flag? Das fand ich spannend.
Ah, okay. Ja, die Sache tatsächlich, also wir hatten ein erstes Date. Ich wurde über Instagram quasi auskundig gemacht und habe dann später auch festgestellt, der hat halt alles geschrieben, was er bei Insta bei mir gesehen hat, was ich halt toll finde. Also der wusste ganz genau, wo meine Punkte sind. Und jedenfalls hatten wir ein Date und es war wunderschön. Es war mein absoluter Traummann, mein Traumdate. Das war einfach nur cool. Da war auch schon eine Kleinigkeit, wo ich gemerkt habe, dass er jetzt so panisch wird. Aber ich dachte, innerlich panisch einfach, weil er hatte sich einfach, er wollte irgendwie sich besser darstellen. Also so. Und war dann einfach traurig, dass es nicht geklappt hat oder was weiß ich. Aber das war alles halb so wild. Das Date war wirklich großartig. Und beim nächsten Mal haben wir uns dann getroffen, weil wir eben eine Fernbeziehung hatten. Da haben wir uns dann getroffen, dass er quasi zu mir kam und hat mich dann von meiner damals noch Gruppentherapie abgeholt und ist dann mit zu mir, ich glaube, wir waren dann noch essen, auch kam mit großem Blumenstrauß und allem drum und dran und ich fand es auch so toll, er hat sich immer um alles gekümmert und organisiert und so, weil kannte ich so nicht. Und dann sind wir zu mir und dann hat er auch bei mir geschlafen und dann ist er am Morgen zur Arbeit gefahren und das war eigentlich alles die ganze Zeit gut und auf einmal steht er da in seinem Aufgang und sagt so richtig panisch und so innerlich so weiß ich nicht, so von dem, das macht er aber nicht mehr lange mit und so lange fahren und so früh aufstehen und so zur Arbeit, diese Fernbeziehung und bla bla. Ich dachte so, hä? Also der hat mich so richtig, also als wäre auch ich auch schuld daran, so ganz komisch. Ich dachte so, hä? Und dann habe ich ja aber eine halbe Stunde, Stunde später eine Nachricht aus der Bahn gekriegt mit einem Bild. Und wie schön das Wochenende war und alles war so toll. Und ich dachte so, ja, vielleicht war er gerade panisch, weil er wusste, er muss jetzt wieder auf die Arbeit gehen und ihm geht schlecht und was weiß ich. Und dann habe ich es abgetan.
Abgetan, das ist ein gutes Wort. Ich weiß gar nicht, wie viel ich abgetan habe. Einfach.
Das war so eine Minute, weißt du? Vielleicht, die wir da am Aufgang standen, wenn überhaupt, wo er so komisch war. Vielleicht war es nicht mal eine Minute, weißt du?
Man tut es ab, immer wieder, weil man denkt, oder ja, anfangs habe ich immer noch versucht, das dann nochmal, wenn wir uns das nächste Mal wieder gesehen haben, nochmal anzusprechen. Aber das geht ja gar nicht.
Geht
Also,
gar
wenn du
nicht.
Dinge versuchst anzusprechen und zu klären und irgendwann resignierst du einfach. Du gibst einfach auf. Du nimmst das alles nur noch hin und bist eigentlich nur noch froh und dankbar um die Zeit, wo alles mal irgendwie in Anführungszeichen schön ist, bis zum nächsten Mal, wo es dann irgendwie
Genau.
wieder, ja.
Da würde ich auch gerne nachher noch was. Ich habe noch eine Sache vergessen, die mir geholfen hat mit dem Sprachtraining. Das war eigentlich für den Beruf, aber das hat mir sehr geholfen. Aber ich würde das jetzt vielleicht noch kurz zu Ende bringen. Genau, weil wir waren eigentlich, also genau, wir waren eigentlich keine On-Off-Sache. Was einmal passiert ist, dass er dann tatsächlich ausgezogen ist. Also er ist eingezogen und er dann direkt wieder ausgezogen, weil es war einfach, also das ging gar nicht. Und dann wusste ich schon, er wollte mich dann noch einmal treffen und ich wusste, was ich jetzt tue, ist falsch. Und es war wie in so einem Film eigentlich. Meine Freundin schreibt noch, du hast ein gutes Bauchgefühl, du weißt, was zu tun ist. Und dann habe ich überlegt, gehe ich jetzt den richtigen Weg oder den alten nochmal? Und dann bin ich so abgebogen und ich hatte eigentlich nicht mehr geraucht, dann bin ich so abgebogen und habe mir im Kiosk einfach Zigaretten gekauft. Und ich wusste, okay, ich tue jetzt einfach das Falsche. Ich wusste einfach. Und dann habe ich mich mit dem unterhalten, habe mich mit dem getroffen und er hat mir hoch und heilig versprochen, er macht ein Aggressions- Irgendwas, bla bla, ne, so. Und dann in späteren Streits kam halt raus, hat er nie gesagt. Oder dann kam mal, hat er nur gesagt damit. Und dann war wieder, na macht er doch. Also es war immer was anderes, du kennst es. Und genau, dann habe ich irgendwann, hat er sich zum Glück von mir getrennt, weil er dachte, dass mir das schadet. Aber er nicht wusste, dass ich mich da innerlich ja schon dazu entschlossen hatte. Und er hat mir das nur abgenommen. Und ich glaube, er dachte, er kann dann einfach sich wieder zu mir legen und dann ist alles gut. Und das war aber nicht so. Und er hat dann aber die ganze Zeit bei mir gewohnt. Und das war schwierig, sehr, sehr schwierig. Und ja, dann war einfach diese eine Nacht, also wir waren ja nicht mehr zusammen. Manchmal hat er einfach gedacht, wir sind es noch. Also es war irgendwie auch immer total strange, da was in seinem Kopf alles los war. Aber auf jeden Fall bin ich dann weg. Und er hat dann noch ein halbes Jahr auf meine Kosten in meiner Wohnung gewohnt. Also ich hatte dann diese Fluchtwohnung und diese Wohnung. Aber ganz ehrlich, was hätte ich machen sollen? Hätte ich nicht bezahlt? Er hätte es bestimmt nicht bezahlt. Er hatte keine Kohle. Also es wäre alles nur auf meinen Lasten gewesen. Also habe ich das dann auch noch gemacht, habe ihm sogar noch Internet gelassen, weil er mich drum gebeten hat. Also am Ende natürlich hatte ich die Riesenrechnung, weil er Wasser und Heizung und alles laufen lassen hat und offene Fenster und so. Aber gut, es war eh klar, dass das kommt. Das ist Lehrgeld, würde ich sagen.
Aber es war doch deine Wohnung, er stand doch nicht im Mietvertrag, oder?
Nein, nicht mal.
Aber dann hättest du ihn doch mit der Polizei rausschmeißen
können. Das habe ich nicht geschafft.
Das, okay.
Das habe ich nicht geschafft, das habe ich nicht gewollt und ich habe gedacht, ey, ganz ehrlich, ich will sowieso da nicht mehr und dann ist er so ein paar Tage bevor der letzte Tag war, ist er dann da raus und dann bin ich mit meinen Freunden hin. Wir haben innerhalb von einem Tag meine komplette Dreiraumwohnung in Koffer gepackt. Manche sind dann halt in Container für eine Weile gekommen und vieles musste einfach weggeschmissen werden, weil ja, also ja, war einfach. Und ich hatte aber zum Glück alle meine Freunde da und ab dem Tag, da war ich ja danach noch 2 Wochen bei meiner Mama und dann war das auch wieder so. Ich habe dann einen Beitrag über emotionale Erpressung geschrieben auf meinem Blog, weil ich blogge ja auch. Und da kam dann, also morgens kam irgendwie noch so eine total liebe Nachricht. Er hat gesehen, ich habe ein neues Hörbuch raus und er ist so stolz auf mich. Und ich dachte so, dann, ich habe gesehen, du bist jetzt obdachlos, soll ich dir Unterkunft geben? Und ich denke so, willst du mich verarschen? Und ich habe dann schon auf nichts mehr reagiert, weil ich ja schon gelernt habe, sei ein grauer Stein. Und deswegen, ich habe auch gar nichts mehr geantwortet. Und dann hat er abends gesehen, dass ich diesen Beitrag über emotionale Erpressung geschickt habe. Und ja, dann ist er ausgerastet. Dann hat meine Freundin Nachrichten bekommen, dann habe ich 1000 Anrufe, Drohungen, alles Mögliche. Und dann dachte ich, gut, mich verbindet jetzt nichts mehr mit ihm. Die Wohnung ist weg. Ab jetzt kann ich ihn blockieren. Und das habe ich dann gemacht.
Und seitdem nie wieder was gehört?
Er hat mich ganz lange bei Instagram gestalkt, natürlich. Hat sich auch, hat glaube ich auch gedacht, ich bin doof und check das nicht, aber das habe ich sehr wohl gecheckt. Hat sich dann auch einmal verraten, aber dann wieder gelöscht, was noch mehr das verraten hat. Ich wusste schon sehr genau, wer das ist und das hat lange gedauert, bis er mich losgelassen hat bei Instagram. Ich habe auch irgendwann nochmal eine E-Mail bekommen, aber ich habe einfach nicht drauf reagiert und habe mir auch irgendwann gedacht, es ist mir egal, ob er es sieht oder nicht. Ich mache mein Ding und wenn irgendwann macht er es hoffentlich auch.
Aber das ist ja auch so typisch. Also wenn die mit ihrer eigenen Fehlbarkeit konfrontiert werden, dann werden die ja so wütend und dann versuchen sie, dich kaputt zu machen, wo es noch geht.
Und ich habe halt in dem Beitrag wirklich nichts über ihn gesagt, ne? Also klar, ich schreibe über emotionale Erpressung, ich wurde lange über emotionale Erpressung. Ist klar, dass ich das Buch seinetwegen lese. Nur ich habe da jetzt nicht reingeschrieben, das und das ist der Typ oder sonst was, weißt du? Also... Aber klar, das sind die Sirenen durchgegangen und ich war wieder schuld. Er kriegt sein Leben gerade auf die Reihe und jetzt mache ich alles wieder kaputt. Also das Übliche. Ich war wieder der böseste Mensch auf der Welt, bla bla.
Ja, das ist typisch. Also schuld sind immer die anderen und sie selbst. Also schrecklich, ja. Du hattest eben nochmal angedeutet, es gab noch was anderes irgendwie mit Sprache, was dir geholfen hat.
Genau, also um Autorin zu sein, ist es, da hält man ja oft Lesungen oder steht auch mal irgendwo, ja, macht Podcast-Interviews und solche Sachen.
Ja.
Und ich habe dafür damals, weil ich hatte sehr große Angst vor Lesungen, bin da fast gestorben vor Angst. Ich konnte nicht mal vor 2, 3 Freunden reden, ohne rot zu werden. Das war für mich damals noch die Hölle. Also ich sagte, ja, Autorin werden ist Persönlichkeitsentwicklung pur. Und dann habe ich ein Einzelsprechtraining gebucht, 10 Sitzungen. Und es war so geil, was ich da gelernt habe, habe ich komplett anwenden können für dieses Ping-Pong, was die Narzissten ja immer so machen, für diese Gespräche.
Vielleicht ganz kurz, dieses Ping-Pong, also nicht jeder weiß, was damit gemeint ist, vielleicht erklär mir es kurz. Also für mich war das so, dass ich immer wieder in diesem Rechtfertigungsmodus war. Meinst du das damit? Also
genau, also du sagst, er sagt was, du musst dich rechtfertigen und dann antwortet er was komplett anderes.
Und
Genau.
dann
Das
weißt du, du weißt überhaupt nicht mehr, wovon reden wir jetzt eigentlich? Also sobald du recht hast, schnell weg. Genau, okay. Ja, also
Genau.
so da, ganz schrecklich. Und da, ja, also ich gehöre auch zu den Menschen, ich muss mich immer erklären, weil ich nicht will, dass man mir Unrecht tut oder mich falsch versteht. Und das ist ja dann ganz schlimm, ne? Also, boah, also diskutieren geht. Und am Ende der Diskussion heißt es dann, boah, bist du anstrengend. Und ich denke mir so, was? Ich bin anstrengend. Ich versuche doch nur, das irgendwie zu klären. Und tatsächlich, irgendwann habe ich gedacht, okay, vielleicht bin ich wirklich das Problem, ne? Also unfassbar.
Es ist wirklich es. Und alle sagen ja, alle erzählen ja genau dieselbe Geschichte auch, ne? Ja, genau. Und bei mir hat das Sprechtraining halt sehr geholfen, weil ich dann gelernt habe, also ich saß ja dann auch wie ein Häufchen Elend da. Das heißt, ich setze mich jetzt einfach schon mal gerade hin. Ist schon mal was anderes. Und dann, wenn ich sitze, dann sitze ich breitbeinig. Nicht mehr so mit eingeknickte Beine und Schneidersitz und sonst was, sondern breitbeinig. Das heißt, meine Füße sind auf dem Boden und haben Erdung und ich kann nicht so leicht weggekickt werden zum Beispiel. Ja, das ist schon mal eine ganz andere Haltung, die man dann an den Tag legt. Und was noch besser ist, ganz oft war das so. Ich saß da eingekrümmt und er lief hin und her und das bedeutet ja, er ist da oben und du bist da unten. Und ich habe irgendwann die Rollen getauscht und habe mich dann auch hingestellt. Dann hat er sich hingesetzt, weil ihm das gar nicht gefallen hat, meinte, setz dich doch. Und ich so, nein, ich bleibe jetzt stehen. Und dann habe ich eine andere Haltung an den Tag gehabt. Auch da stand ich dann wieder leicht breitbeinig da, sodass ich einen festen Stand hatte, weil das habe ich im Sprechtraining halt gelernt. Und ich merkte, wie ich so, das war total krass, wie er so gar nicht mehr so dieses Ping-Pong machen konnte. Also er war dann auch total verwirrt, er hat gar nicht gecheckt, was jetzt anders ist und war dann so, oh, die neue Sandy gefällt mir gar nicht. So, ne? Und ich, ja, habe mich dann immer gefreut, weil ich wusste, er checkt nicht, was jetzt anders ist, aber er checkt, dass er nicht mehr weiterkommt. Und ja, das war einfach nur durch Haltung, ne?
Spannend.
Also gern mal austesten an alle, die zuhören und wissen, was wir meinen.
Was denkst du, wenn du jetzt wieder an so einen Menschen geraten würdest, glaubst du, dass es dir nicht mehr passieren würde, dass du ja in so eine manipulative Dynamik gerätst? Also
Eigentlich, ich weiß es natürlich nie und ich habe auch, glaube ich, immer ein bisschen Angst. Nur eigentlich glaube ich wirklich, dass mir das nicht mehr passiert. Denn ich habe jetzt zum Beispiel einen Mann in meinem Leben, das hat lange gedauert, bis ich mich daran gewöhne, dass ich einen Mann in meinem Leben habe, der mir nur Gutes will. Also mein Körper hat ein halbes Jahr lang darauf reagiert, weil er nicht drauf klarkam. Ich habe immer wieder Herpes bekommen. Also war immer wieder so ein, sobald er weg war, also habe ich Herpes an den Lippen bekommen. Und es war ganz. Also es war einfach sehr, sehr deutlich, dass mein Körper nicht drauf klarkommt und auch meine Gedanken ganz oft noch. Also es war so, kann ich den überhaupt lieben, wenn er so nett ist und hier ist ja gar kein Drama und oh Gott, und was ist hier? Also es war so ganz, ganz. Und ich wusste von anderen schon aus den Hilfegruppen, dass das normal ist. Und ich glaube, ich habe mich ja jetzt so sehr an den Standard gewöhnt und so viel dazugelernt, dass ich glauben möchte, dass mir das nie wieder passiert, zumindest im Beziehungsbereich. Ich glaube, dass ich trotzdem nie ganz gefeit davor bin, dass mir das vielleicht mal unter KollegInnen passiert. Also, aber da kriegt man es ja auch nicht so intensiv mit, ne? Da wohnt man nicht zusammen. Da, also, weißt du, das ist was anderes.
frag mich halt, ich meine, du hast jetzt ein recht gutes Selbstwertgefühl, wie es scheint. Also wirklich, ich spreche mit so vielen Frauen da draußen, die immer sagen, aber ich liebe ihn doch oder ja, ich weiß das alles. Und die rufen mich dreimal an und sagen, Jenny, ich wollte gehen, aber ich kann nicht. Und ich weiß einfach nicht, was uns so krass festhält oder wie man es schafft, diese Angst oder dass man diesen Schmerz, so einen Menschen zu verlieren, für so viel schlimmer erachtet als den Schmerz, den man die ganze Zeit hat, während man mit diesen Menschen zusammen ist. Ich weiß nicht, hast du so Gedanken auch gehabt?
Also ich kannte das, dass ich immer noch dachte, ich liebe ihn ja und vielleicht hat man doch noch eine Chance. Und also vor allem dieses, so schlimm ist es nicht. Wie oft habe ich mir gedacht, so schlimm war es nicht. Ich habe es mir wahrscheinlich eingebildet. Da hat die Adi von Hilfe für Opfer von Narzissten eine ganz tolle Übung. Und die hat gesagt, man soll einmal sich aufschreiben, was man alles ertragen hat, was er alles gemacht hat. Einmal diese Schublade öffnen und das einmal alles aufschreiben. Und Das habe ich getan. Das war ein sehr schmerzhafter Prozess, weil man ja eben die ganze Zeit lieber verdrängt. Und immer wenn ich dachte, ich knicke ein, dann habe ich mir die Liste rausgeholt. Also das hat mich jetzt so ein bisschen davor bewahrt, vor diesem Einknicken, weil mir das immer wieder, weil das Gehirn ist ja darauf trainiert, das auch auszublenden. Und das macht genau das Gegenteil. Es zeigt dir ganz deutlich, wo du bist und was da los ist. Mir hat auch geschrieben, dass ich generell jeden Tag Tagebuch geschrieben habe.
Das habe ich auch gemacht, ja, weil
Also
ich
mal bei.
vieles vergessen habe und dann habe
Ja.
ich immer nachgelesen. Auf der anderen Seite hat es ein bisschen dazu geführt, dass ich mich dann immer noch schlechter gefühlt habe, weil ich dann dachte, boah, ey, was hast du alles mit dir machen lassen? Oder wenn ich dann doch wieder zurückgegangen bin, habe ich mich einfach noch schlechter gefühlt, weil ich ja selbst wusste, was ich da eigentlich gerade tue und was ich mir selbst damit antue.
Ja, also ich glaube, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn es einem dann noch schlechter geht, weil man dann vielleicht eher ins Handeln kommt. Aber klar, das baut dann selbst, also kommt drauf an, es kommt auf die Dynamik dran. Bei mir war es halt in dem Moment gut, dass es mir am Ende so schlecht ging, dass ich gesagt habe, jetzt geht es keinen Meter mehr weiter, kein Schritt mehr. Und bei dem Tagebuch, da war es eigentlich auch gut, weil ich irgendwann so genervt davon war, dass ich schon wieder seinen Namen ins Tagebuch schreibe. Ich habe mir geschworen, in mein nächstes Tagebuch kommt dieser fucking Name nie wieder. Ich war so genervt davon, dass mich das auch ein bisschen angetrieben hat. Mich hat es ja auch gefuchst. Ich dachte, das kann doch nicht sein, ich bin eine kluge Frau. Es kann doch nicht sein, dass ich es nicht auf die Reihe kriege. Und deswegen hat es mir geholfen, dass ich halt wirklich, ich habe diese Videos drauf und runter geguckt, um wirklich genau diese Methode zu verstehen. Und ich glaube, dann geht es halt darum, Schritt für Schritt Selbstliebe aufzubauen. Und das eine ist, ja, sich ein Ziel zu suchen. Das sieht man vielleicht auch im Barbie-Killer, habe ich das ja auch ein bisschen geschrieben. Wo will ich hin? Das Problem ist, dass man es ganz oft nicht weiß. Man weiß, was man nicht mehr will. Nur man kann ja dann gucken, ob man das, was man nicht mehr will, umdrehen kann. Und sich dann einfach mal fragt, wie will ich mich fühlen in der Vision, in der Zukunftsvision und so. Dann immer wieder schauen. Und immer wieder sich vorstellen, wie das in dieser Version ist. Sich dann auch ja, einfach sagen, dass es okay ist, dass man es noch nicht geschafft hat und dass man sich einfach selbst versichert, ich werde alles dafür tun, um es daraus zu schaffen. Einfach um liebevoll mit sich zu reden, weil das Ding ist, jemand, der dir die ganze Zeit erzählt, dass du scheiße bist, hast du schon.
Ja, das stimmt.
Und jetzt ist es, glaube ich, dann einfach der Job, dass man Mitgefühl mit sich hat. Man kann es noch nicht. Immer sich wieder fragen, was darf ich noch lernen? Wen darf ich noch treffen, damit ich den nächsten Schritt gehen kann? Und dann halt eben einfach schauen, also einfach, ne, aber schauen, was die Vision ist, die mich vielleicht abhält. Und vielleicht kann man versuchen, Freunde kennenzulernen. Vielleicht kann man einfach mal eine Auszeit buchen, wo man vielleicht mal am Wochenende wegfährt. Das kommt jetzt auf jede Konstellation an. Bei manchen geht das gar nicht, bei manchen schon.
Gott nicht auszudenken, wenn du mit jemandem Kinder hast, was machst du dann? Du kannst ja dann gar nicht den Kontakt abbrechen. Oh, das muss so schlimm sein. Oh,
Ja, und
ja.
die dann halt vor Gericht gehen und so, ne? Also da auch immer wieder, sei ein grauer Stein. Das war für mich die beste Sache überhaupt. Und ich habe mich zum Beispiel ja auch, bei mir war es ja auch auf eine gewisse Art und Weise gut, dass er noch eine Weile bei mir gewohnt hat, weil, ich, also klar, es war auch die Hölle, nur ich konnte Schritt für Schritt ein paar Sachen üben. Ich konnte Schritt für Schritt üben, sei ein grauer Stein und auf Scheiße reagiere ich nicht. Das heißt, wenn ich weggefahren bin, ich habe dann einfach angefangen, wieder wegzufahren und Freunde zu besuchen. Und dann war es immer dasselbe Schema. Und irgendwann wusste ich es. Irgendwann habe ich genau gewusst, jetzt kommt das, jetzt schreibt er, ich bin das Schlimmste, dann will er sich wieder umbringen und dann kriegt er sein Leben wieder auf die Reihe und dann hat er immer dieselben Sachen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, wenn ich jetzt nicht sofort antworte, und das durfte ich üben, das war für mich die, also nicht zu antworten ging gar nicht, was ist da die Hölle los? Und das dann einfach mal auszutesten, jetzt antworte ich mal eine Stunde nicht. Jetzt antworte ich mal 2 Stunden nicht. Und dann einfach zu sehen, was dann Stück für Stück kommt, dann siehst du eben, was da eigentlich dahinter steckt. Und das habe ich geübt. Immer und immer wieder. Über Wochen. Und ja, irgendwann habe ich ihm dann auch klar gesagt, auf Scheiße reagiere ich nicht. Wenn er dann unangenehm wurde, dann bin ich gegangen und habe den Raum verlassen. Heißt nicht, dass er nicht vor meinem Raum stand und stundenlang laut geschrien hat. Ich bin das letzte Blabla. Nur ist trotzdem anders. Ich gebe es mir dann nicht mehr.
Das ist gut, ja, weil ich überlege gerade, wie es bei mir war. Weil meistens, wenn ich mich dann so verhalten habe, dann kam wieder ganz viel vom anderen. Und wenn ich dann gedacht habe, oh, okay, vielleicht will er mich ja doch zurück oder so, oder vielleicht wird jetzt doch alles gut. Und dann war es halt eher so, dass ich dann wieder drauf eingestiegen bin und dann wurde ich plötzlich ignoriert. Und dann hat es in mir wieder so diesen Drang ausgelöst. Jetzt muss ich mich wieder die ganze Zeit melden und dieses, oh, die ist so
Genau, und
schrecklich.
das dann vielleicht einfach, weil man kann es eben nicht von jetzt auf gleich, dann vielleicht einfach gucken, wie kann man das ganz Stück für Stück üben. Also und selbst wenn es am Anfang nur ist, normalerweise würde ich sofort antworten und man braucht ja nicht so verrückt sein und gleich eine Stunde lang nicht antworten. Man kann ja mit 5 Minuten anfangen. Und mal
Ja, das
schauen,
stimmt.
ah, schaffe ich vielleicht noch 10. Und ich habe es dann auch so gemacht, dass ich gesagt habe, pass auf, Mädels, wenn ich jetzt mit euch, also wir haben einen Städtetrip gemacht, ich habe gesagt, wenn ich jetzt mein Handy mitnehme, ich nachher noch Alkohol trinke, das geht alles in die falsche Richtung, vor allem ihr auch noch, nachher schreibt ihr noch irgendwelche Kacknachrichten oder so, lasst das Handy einfach mal hier und ich sage euch genau, wenn wir zurückkommen, das und das und das und das wird er alles geschrieben haben. Und dann haben wir das Handy wirklich im Hotelzimmer gelassen. Das war eine gute Entscheidung, weil es mir das natürlich auch leichter gemacht hat, weil man guckt ja doch immer wieder und dann denkt man, ach, die löscht da gleich wieder, das muss ich noch screenshotten und Beweise für sich
Ja,
nehmen.
oh, ich weiß es. Ich war, oh, ständig. Und man will natürlich dann wissen, was da steht. Und ich habe so oft Screenshots gemacht, weil ich dachte, oh Gott, gleich wird die Nachricht wieder gelöscht und ich muss sie aufheben. Mann,
Ja,
stimmt.
und irgendwann dachte ich, was ist denn, wenn die Nachricht gelöscht ist? Vielleicht ist das sogar gut, weil ich diese Scheiße da nicht mehr lesen brauche. Ne?
Ja.
Und ich glaube, dass da wirklich, also deswegen, es gibt nicht diese eine Sache, nur ich glaube, diese ganzen vielen Komponenten, die ich gemacht habe, und ich brauchte halt eben Zeit dafür, die haben mir geholfen und auch dieses mit dem grauer Stein sein Üben und dass ich das nicht mehr so doll in meinem Bauch gefühlt habe, was diese Reiki-Meisterin da gemacht hat. Das war für mich einfach die Welt. Weil das war ja das Schlimme. Du bist dann hochsensibel, du fühlst das und du weißt, dass diese Person jetzt gerade wirklich ausrastet und kurz davor ist, vielleicht irgendwas Dummes zu tun, egal in welcher Hinsicht. Und das ist ja beim ganzen Körper. Das heißt, ich
Ja.
fühle ja meine Angst und seine oder Wut oder was auch immer.
Und dann kommt noch dazu, dass man ja irgendwie als, ich sag mal, guter Mensch irgendwie versucht, rational zu verstehen, warum ist dieser
Das
Mensch
darf man auch
so?
ausgeben.
Und immer, ja, warum ist der so? Ja,
Ja.
der ist krank.
Ja. Ich
Das
weiß auch
ist.
bis zum Schluss nicht, ist da, also war immer alles vorgetäuscht oder hat er selber einfach diese verschiedenen Facetten und hat sich manchmal selbst geglaubt. Und irgendwann war ich so, dass es mir egal ist, weil am Ende des Tages tut mir das alles sowas von nicht gut. Es macht mich krank und es hat fast dafür gesorgt, dass ich mein komplettes, gerade aufgebautes Leben als Schriftstellerin verloren hätte. Und ja, deswegen am Ende dachte ich irgendwann auch, also es ist mir einfach mal so die Frage zu stellen, was ist denn, wenn ich diese gelöschte Nachricht jetzt gar nicht lese? Dann ist es eine Nachricht weniger, in der ich lese, dass ich piep, piep, piep bin. Ne?
Ja, das stimmt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Absolut.
Ja,
Und
so
rück.
irgendeinen Mittelpunkt suchen, den man sich groß machen kann, damit dieser andere Kack kleiner wird.
Es gibt ja auch so einen absoluten Lieblingssatz von dir, den ich, oder eine Lieblingsfrage, die ich total gerne mag. Ich habe auch im Intro schon mal davon geredet. Und zwar ist es die Frage: Wie geht's leicht? Ich finde, das passt wirklich auf so viele, eigentlich fast alle Situationen im Leben. Vielleicht magst du mal erzählen, was es mit dieser Frage auf sich hat und wie bist du dieser Frage begegnet?
Ich glaube, kennengelernt habe ich die Frage durch meine NLP-Ausbildung, weil ich habe nämlich direkt vor Teneriffa und dann nach Teneriffa einen Practitioner und dann Master-Ausbildung gemacht im
Ach,
NLP bei der Susanne
spannend.
Kessling. Und das hat mir sehr viel auch geholfen dann bei dem heilenden Prozess im Nachhinein, ne? Also ich habe dann sehr viele Glaubenssätze über die Liebe aufgelöst, was vielleicht auch spannend ist, ne? Weil was ist denn der Glaube? Also ich dachte halt immer, man kann nicht erfolgreich sein und gleichzeitig eine gute Liebe haben. Beides geht nicht. Und das habe ich zum Beispiel im Rahmen der Ausbildung habe ich halt gelernt, wie man sowas auflösen kann und habe das dann für mich auch gemacht. Gibt es noch eine Sache, das ist wieder ein bisschen Esokram, das nennt sich die Strichmännchen-Methode. Und da habe ich sehr viel aufgelöst. Ich habe die Vergebungsübung gemacht und habe ganz viel vergeben, 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 Liebe geschickt und so weiter. Gut, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Jedenfalls
Auch spannend, auch spannend.
in diesem NLP-Seminar hatte ich die Susanne Kesting, das war die Trainerin, und die hat diese Frage mit in den Raum geworfen: Wie geht's leicht? Und seitdem wurde die einfach mein Leitmotto für alles. Also ich habe die einfach wirklich fürs Business genauso wie fürs Privatleben angewandt. Und viele Leute denken jetzt bei diesem Satz wirklich immer an mich und fragen sich das und kriegen dann auch
Voll.
Antworten.
Ja, also wirklich so oft in meinem Leben, wenn ich irgendwas, ja, wenn ich mich nicht motivieren kann oder wenn ich, ja, wenn ich irgendwas Blödes machen muss, dann sage ich mir, okay, wie geht's leicht? Und dann denke ich mir, na, ich könnte ja schon mal das Deckblatt machen oder den Teil der Arbeit, der mir irgendwie Spaß macht. Oder ich setze mich schon mal hin und bereite alles vor und dann gucke ich mal, ne? Also man kommt irgendwie ins Handeln, weil man sich einredet, okay, mit dem leichten Teil beginne ich schon mal. Deswegen, das ist total toll. Und ich finde auch, ja, wie geht's leicht in Bezug auf aus so einer Beziehung rauszukommen? Also wie du gesagt hast, mit kleinen Schritten. Ich habe zum Beispiel gesagt, weißt du, wenn du dich nicht trennen kannst gerade, dann ist das ja okay, aber fang doch schon mal an, dein Leben alleine trotzdem cool zu machen, auch solange du ihn noch hast, ne? Also,
und dich auf die Trennung vorzubereiten, auf alles, was danach kommt.
Genau, ja, also sorg dafür, dass du, wenn es dann soweit ist, du Freunde hast, die dich auffangen, dass du schon mal eine Wohnung hast, wo du hin kannst, dass du irgendwie Beschäftigung hast, wenn es denn soweit ist und dich nicht so alleine fühlst, wie vor dem, vor was du jetzt eigentlich so Angst hast, ne? Also deswegen, also
und ich glaube, was auch gut ist, ist, dass man, also ich glaube, einerseits ist es zwar gut, wenn man in diesen Hilfegruppen andere kennenlernt, die das durchlitten haben oder durchleiden. Nur ich glaube, man darf da sehr vorsichtig sein, weil es ganz oft eine Dynamik annimmt, wo alle sich nur noch beklagen, wie schlimm ihr Leben ist. Und ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass wir dann Menschen in unserem Leben haben, denen sowas niemals passiert wäre. Also wenigstens in Kombi, weil du bist die Menschen, die dich umgeben. Und wenn du da einfach Vorbilder hast, die wirklich Grenzen setzen können, also vom Allerfeinsten, dann ist das, glaube ich, gut, weil wir unterbewusst von denen dann lernen. Also vielleicht einfach mal schauen, wie man den Freundeskreis vielleicht erweitern kann oder wenn man das nicht kann, ob man vielleicht zu irgendeinem Retreat gehen kann oder, ne, um das einfach zu haben.
Ja, man muss sich irgendwas im Leben suchen, was einen unabhängig vom Partner irgendwie erfüllt oder aufbaut und ja, definitiv.
Und vielleicht hat man ja auch ein befreundetes Pärchen irgendwo im Freundeskreis, die oder bei den Nachbarn oder was weiß ich, die wirklich eine tolle Dynamik haben oder so. Und dass man da öfter hingeht und einfach wieder sieht, ah, so kann das sein, so will ich das.
Das stimmt. Du engagierst dich ja generell sehr für dieses Thema und hast mir auch erzählt oder in der E-Mail geschrieben, dass du sogar einen Verein gründen willst. Vielleicht kannst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen. Was genau macht der oder was ist dein Ziel, das du damit verfolgst?
Also wir sind noch nicht total weit in der Findungsphase. Also wir sind jetzt gerade am Überlegen, ob wir eine Stiftung oder einen gemeinnützigen Verein gründen. Wir sind mehrere AutorInnen, die, nicht AutorInnen, nee, Frauen einfach, die aus verschiedenen Bereichen tatsächlich kommen. Moderatorin, Finanzfrau, ich jetzt als Autorin. Es kommen jetzt auch noch ein paar weitere dazu. Und wir haben alle Erfahrungen damit gemacht. Und wir wollen etwas gründen, wo es darum geht, ist deine Beziehung toxisch? Weil wir haben lange überlegt, wie wir auf das Thema am besten eingehen können. Und das ist jetzt gerade die aktuelle Einigung, weil ganz viele gar nicht wissen, was, ich sage jetzt mal, normal ist. Normal gibt es auch nicht. Für jeden ist normal was anderes. Nur es darf nicht Normalität sein, dass dein Partner dich einfach jeden Tag anschreibt und dir erzählt, dass du scheiße bist. Ne? Und einfach so ganz oft fragt man sich, ist das so? Muss das so? Oder man gewöhnt sich dran? Oder dann sagt die Freundin, die vielleicht eine ähnliche Beziehungsstruktur haben, sagen, mir stelle ich nicht so an, ist doch normal. Oder gerade so vielleicht noch ältere Herrschaften so. Brauchst du dich doch jetzt nicht scheiden lassen. Hallo, mach mal die Augen zu. Er ist fremdgegangen, ist doch egal. Und ja, da einfach so ein bisschen Aufklärungsarbeit in dieses, ist meine Beziehung toxisch? Da wollen wir gerne reingehen. Und noch kann ich nicht so viel sagen. Also wir hatten jetzt erst 3 Termine, glaube ich. Und wir haben jetzt noch natürlich einige Fragen mit Notar und sonst was und ja, diese ganzen rechtlichen Formalien ja eben auch, die dann dazu kommen. Und ja, das ist so unsere Ausrichtung. Und wir sind ja auch alle Frauen, die was zu geben haben. Also ich kann gut Buchmarketing, die Katharina kann sehr gut Finanzen. Also ich habe eben einen Finanzworkshop gebucht. Für 10 Wochen habe ich gelernt, wie man halt gut investiert, damit man eben auch langfristig gut aufgestellt ist.
Und was hast du nicht gemacht? Von Reiki über NLP, über, ja, also mega cool, wirklich.
Ja. Ja, und wir wollen halt auch gucken, ob wir dann irgendwie auch anderen helfen können, die eben gerade aus der Krise kommen. Da gibt es jetzt noch kein offizielles Konzept oder so, aber wenn halt wirklich jemand aus der Krise kommt und ja, einfach eine Dienstleistung von uns will, dass wir auch sagen, okay, eigentlich kosten wir so und so viel, aber für dich machen wir es für, was weiß ich, für lau oder so. Ne? Also das wollen wir halt so machen, dass wir eben die Leute, die eben aus den Beziehungen kommen, dass die auch was haben oder auch mit den Finanzen, dass die lernen, wie man damit umgeht, damit sie eben nicht am Ende des Tages so dastehen ohne nichts.
Voll schön. Voll schön. Wie ist denn der Stand hinsichtlich eines neuen Buches eigentlich? Was wird das nächste? Wird es ein Thriller? Wird es ein Roman?
Es wird Die Reise deines Lebens 3.
Oh, und ja. In welcher Stadt, in welchem Land spielt das?
Also ich habe letztes Jahr einen Roadtrip nach Montenegro gemacht mit meinem guten Freund. Und
das heißt,
genau,
es wird um
deswegen.
Gute und gesunde Beziehungen gehen, oder?
Wahrscheinlich, also ich meine, eigentlich ging es ja bei Teneriffa um Beziehungen. Also nicht nur um die zur Mutter, sondern eben auch um sich wieder öffnen und einlassen und so. Das heißt eigentlich, also ich habe jetzt schon 26.000 Wörter geschrieben oder 28.000, egal, fast 30. Und es wird eigentlich eher diesmal, glaube ich, um die Berufung gehen, um diese Findungsphase. Was will ich eigentlich im Leben? Warum bin ich hier? Also aktuell stellt sich Betty eher diese Fragen gerade, weil sie dann in so eine Situation geraten ist und sich das jetzt. Also das ist ja schon so was, was schon so durchlaufen ist, die anderen Bücher. Und das wird jetzt nochmal ein bisschen stärker thematisiert. Also wie finde ich dann auch raus, was vielleicht die Berufung von mir ist und was mich glücklich macht und so.
Vielleicht abschließend nochmal so die Frage, was ist denn dein eigenes, ganz persönliches Lieblingsbuch von all deinen Büchern?
Von meinen eigenen?
Ja, natürlich, von deinen eigenen.
Ja.
Beziehungsweise mich würde auch interessieren, du hast ja gesagt, du liest selbst gerne Thriller. Was ist denn dein Lieblingsautor, wenn du nicht von dir selbst liest?
Also Joy Fielding ist tatsächlich die, warum ich überhaupt schreiben wollte.
Ah, okay.
Genau, aber ansonsten jetzt, also ich hab ja verschiedene Genres, deswegen kann ich das so schwer sagen. Zum Beispiel passend zu dem Podcast hier, kann ich eine Sachbuchautorin nennen, das ist Susan Forward. Also ich kann so schlecht Englisch sprechen, deswegen, also.
Ich kann es in die Shownotes packen.
Okay, und die hat nämlich sehr gute Bücher in Bezug auf diese Narzissmus-Thematik oder generell die toxische Liebesthematik gemacht. Die hat Bücher geschrieben, die heißen also Emotionale Erpressung. Dann einmal Liebe als Leid heißt das andere Buch, glaube ich. Warum Männer Frauen hassen und die Frauen sie dann auch noch lieben. Genau, also solche Bücher hat die geschrieben. Und das fand ich total cool, weil das Theorie und Praxis bei. Und deswegen jetzt auch, passend zu dieser Thematik wäre das dann das.
Okay. Und
aber ansonsten habe ich so viele, deswegen ist es so schwierig, das zu sagen.
Okay, dann von deinen eigenen. Was ist dein eigenes persönliches Lieblingsbuch?
Ich glaube, aktuell, aber vielleicht auch als Neues, ist es das Teneriffa-Buch.
Okay. Ich
Ja,
finde es auch
genau.
Richtig schön, auf jeden Fall. Wobei,
Danke.
Oh, man kann es gar nicht sagen, weil
Ja,
jedes
das ist
Buch hat
schwierig,
so
ne?
was Eigenes, Tolles. Manchmal sind es die Menschen, manchmal ist es die Story, manchmal ist es, womit man sich am meisten identifiziert. Also es ist so, jedes Buch hat so irgendwie irgendwas, was total toll ist, ja.
Aber so geht es mir halt auch, weil jedes Buch war für eine bestimmte Phase für mein Leben sehr wichtig. Und jetzt, weißt du, ich bin halt in 2, 3 Wochen wieder auf Teneriffa mit meiner Mama, deswegen ist das jetzt irgendwie gerade so groß und ich kriege gerade so viele coole Nachrichten halt von den ganzen LeserInnen und deswegen ist das jetzt gerade eben aktuell. Aber ja.
Voll schön. Ja, also ich bin echt begeistert, habe ich dir schon gesagt. Ich freue mich riesig auf das nächste Buch. Ich bin unglaublich froh und dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast so ein bisschen von dir zu erzählen. Ich werde deine ganzen Sachen auf jeden Fall in den Shownotes nochmal verlinken und ja, kann mir vorstellen, dass ganz viele vielleicht meinem Rat folgen und deine Bücher auch lesen. Das wäre total schön. Und ja, ich folge dir weiter. Und wenn es Neuigkeiten von dem Verein gibt, fände ich super spannend. Ich werde auf jeden Fall Mitglied.
Sehr schön. Ja,
Und
vielen, vielen Dank. Das ist, also ich finde das so wichtig, deswegen habe ich auch den Barbie-Killer zum Beispiel geschrieben, um dieses Buch, also um diese Thematik einfach größer zu machen, um einfach noch mehr darüber zu reden, weil ich weiß einfach, wie es ist, wenn man nicht da rauskommt und nicht versteht, warum man da nicht rauskommt. Und hier deswegen meine Erfahrung zu teilen und anderen damit hoffentlich helfen zu können, ist für mich super wichtig, weil ich damals ja auch alles gelesen habe, was ich finden konnte, alles gehört habe, was ich finden konnte und mir diese Fallbeispiele, was man wirklich konkret getan hat, am allermeisten geholfen hat, aber die fast nirgendwo irgendwo zu sehen waren. Also es das heißt, mach es, aber es wurde nicht gezeigt, wie mache ich es. Und deswegen hoffe ich einfach sehr,
Das
dass
stimmt.
wir hier halt ein paar Leute erreichen, die daraufhin irgendeine Kleinigkeit für sich mitnehmen.
Davon bin ich überzeugt. Also vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe sehr, dass du dich jetzt vielleicht ein klein wenig besser fühlst. Solltest du noch Lust auf einen Austausch mit mir und anderen haben, besuche mich doch gerne auf Instagram. Möchtest du selbst Teil dieses Podcasts sein und mir deine Geschichte erzählen oder einfach nur einen Themenwunsch äußern, dann schick mir gerne eine Mail an podcast@wennliebewehtut.de. Alle Infos hierzu findest du auch nochmal in den Shownotes. Und hey, vergiss nicht, du bist nicht allein mit dem, was du fühlst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.